Und der Herr sprach zu ihm, wodurch? Und er sprach, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein in dem Mund all seiner Propheten. Und er sprach, du wirst ihn bereden und wirst es auch ausrichten. Geh aus und tue also. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gelegt und der Herr hat Böses über dich geredet. Also, was sieht Micha in der Vision? Er sieht den wahren Gott umgeben vom Heer des Himmels, das sind die Engel. Und da geschieht tatsächlich eine Art Parlamentsbesprechung. Und zwar ganz entsprechend dem, was wir in Hiob 1 und 2 finden, wo auch die Söhne Gottes, das sind die Engel, von Zeit zu Zeit sich vor dem Herrn versammeln. Und da kommt auch der Satan und er wird befragt, woher er kommt und wie er sich verhalten hat gegenüber Hiob. Das heißt also, diese Idee, dass es eine Versammlung der Gottessöhne, die Bnei Elohim, das sind aber die Engel, gibt, das ist absolut richtig. Und das haben die Kananiter immer noch gewusst. Und in ihrer Verdrehung des wahren Gottes haben sie auch immer noch von einer solchen Versammlung der Gottessöhne gesprochen. In Psalm 29,2 zum Beispiel werden die Engel genannt Bnei El, die Söhne Els. Also genau der gleiche Ausdruck, den man bei den Kananitern findet. Ich habe ja auf dem Blatt all die Stellen da angegeben, aus Psalm 29, Vers 2, 89, 7 bis 8. Also wir sehen, das ist alles noch ein Wissen von einer ursprünglichen Wahrheit, aber es wurde alles verdreht, aus El wurde ein falscher Gott gemacht. Von dem Wissen um den Sohn Gottes wurde ein falscher, teuflischer Gott daraus gemacht. Aber es ist umso eindrücklicher, dass Micha in 2. Chroniker 18 war also konfrontiert mit der kananitischen Religion, wo man glaubte eben, dass es eine solche Versammlung der Söhne Gottes gibt. Und er sah das in seiner Vision, aber vom wahren Gott. Und dieser Geist, der da als Lügengeist auftritt, im Hebräischen steht eigentlich nicht, da trat ein Geist hervor, sondern Haruach, da trat der Geist hervor. Und das meint natürlich den Satan, der dann zum Lügengeist werden sollte im Mund dieser kananitischen, also dieser Priester der kananitischen Religion. Ja, wir werden dann später auch noch sehen, eben wie viele andere Dinge eigentlich von der Kenntnis der Wahrheit herkommen, die aber dann einfach verdreht worden ist. Jetzt gehen wir zu dem Blatt weiter. Die Götterwelt, Punkt 4, Asherah. Die Asherah, weil dieser Name kommt ja auch so oft vor in der Bibel. In Ugarit, in diesen Texten, die man gefunden hat im 20. Jahrhundert, wird Asherah als die Ehefrau von El bezeichnet. Ja, da merkt man wieder, was ist das für ein El? Der hat eine Frau. Aber dieser El, den Abraham, den Melchisedek verehrt haben, der hatte keine Frau. Darum muss man immer fragen, was meinst du mit dem Ausdruck Gott? Was verstehst du unter diesem Wort? Oder wenn jemand spricht von Allah, was meinst du mit Allah? Weil die arabischen Christen, die nennen den wahren Gott auch Allah. In der arabischen Bibel steht, im Anfang schuf Allah den Himmel und die Erde. Sie brauchen das gleiche Wort, aber sie meinen einen anderen Gott. Das ist der Punkt. Ein Gott, der sich in seinem Sohn Jesus Christus geoffenbart hat. Ja, also Asherah ist in Ugarit die Ehefrau von El, aber bei den Amoritern ist Asherah die Ehefrau ihres Nationalgottes, Amurru. Und da sehen wir etwas von dieser Verwandlungskunst der Religionen. Die sind sehr flexibel. Da kann man örtlich so verändern, plötzlich ist diese Göttin, dort ist die Frau von einem anderen Gott, eben von Amurru, dem obersten Gott der Amoriter. Im Alten Testament wird die Asherah immer und immer wieder in Verbindung mit Baal erwähnt, dass also auch ihre Symbole neben den Symbolen von Baal aufgestellt wurden. 1. Könige 14, 15, Jesaja 27, 9. Und da scheint es effektiv, dass in dieser örtlichen Ausprägung, mit der die Israeliten konfrontiert waren, dass Asherah wohl eher eine Gefährtin ist von Baal. Aber eben, das muss überhaupt nicht überraschen, weil diese Religionen sehr, sehr flexibel sind. Wir werden das noch mehr davon erfahren. Die Kananiter verehrten Asherah als Schöpferin. Das passt ja ganz toll zu den feministischen Theologen und Theologinnen heute, die ja fordern, man müsse die Bibel umschreiben und soll dem nicht mehr beten, unser Vater, sondern Vater und Mutter und so weiter. Das ist nichts anderes als der totale Abfall ins Heidentum, Rückfall in diese Religionen. Also Asherah ist die Schöpferin, die Gebärerin der Götter, aber sie ist nichts anderes als eine reine Götterhure. Sie wird bezeichnet als Kutschu, das bedeutet im Kananäischen Heiligkeit. Nun schlagen wir mal auf, 5. Mose 23, 18. Da warnt Mose gerade vor dem Einzug ins verheißene Land das Volk Israel. Es soll keine Buhlerin sein unter den Töchtern Israels und es soll kein Buhler sein unter den Söhnen Israels. Du sollst nicht den Lohn einer Hure noch den Preis eines Hundes in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen. Zu irgendeinem Gelübde, denn auch diese beiden sind ein Greuel für den Herrn, deinen Gott. Das Wort Buhlerin heißt auf Hebräisch Kedesha, das heißt Heilige. Und das Wort Buhler, Kadesh, Heiliger. Und das sind, gemeint sind kananitische Tempelprostituierte. Sowohl als Mann als auch Frau. Und die werden als Heilige bezeichnet. Und eben die Asherah, die bei diesem Kult eine ganz wichtige Rolle spielte, sie war gewissermaßen das Urbild der Tempelprostituierten und wird eben bezeichnet als Heiligkeit. Symbolisiert wurde sie bei den Kananitern durch eingeschlagene Pfähle. Und von daher erklärt sich die oft zu findende Mehrzahlform die Asherim oder Asherot. Das sind zwei verschiedene Mehrzahlformen. Eben durch die Vielzahl dieser eingeschlagenen Pfähle. Ich habe hier auf dem Blatt all die Stellen aus dem Alten Testament aufgeführt, wo eben die Asherah und der Ausdruck Asherim, Asherot vorkommt. Wir sehen ständig durchs ganze Alte Testament kommt das vor. Und darum ist es wichtig, dass man etwas davon weiß, denn die Israeliten, die früher das Alte Testament lasen, die kannten diese Dinge. Und darum konnten sie auch manche Zusammenhänge im Text leichter verstehen, weil sie den Hintergrund wussten. Und wir können das auch, indem Gott es so gefügt hat, dass wir eben zu Informationen, gerade auch durch die Archäologie, gekommen sind, die absolut hilfreich sind, um den Hintergrund noch besser verstehen zu können. Aber davon später mehr. Eine weitere Göttin ist die Astarte. Die entspricht der babylonischen Ishtar. Sie wurde verehrt als Liebes- und Fruchtbarkeitsgöttin, auch als Kriegsgöttin. Und darum versteht man, warum die Rüstung Sauls im Haus der Astarte in 1. Samuel 31, 10 aufgehängt wurde, nachdem die Philister, die auch dieser Religion angehörten, ihn besiegt hatten. Die Astarte wurde verehrt als Himmelskönigin, Jeremia 7, Vers 18, 44, 17 bis 18. Und nun ist es ganz interessant, eine Göttermutter mit dem Namen Himmelskönigin. Denn im Marienkult spielt dieser Name eine ganz wichtige Rolle. Lateinisch wird die Maria genannt Regina Coeli, die Himmelskönigin. Und wir haben in der ersten Stunde bereits gelesen aus Richter 2, dass sie die Astoret, das ist die Astarte, verehrt hatten, als die Israeliten zum ersten Mal in diese Religion hineinfielen. Also da haben sie diese Himmelskönigin schon damals verehrt. Und bei Jeremia sind wir ganz am Schluss. dieser Zeit, wo diese Religion gefährlich war für die Israeliten, nämlich kurz vor dem Untergang Jerusalems im Jahr 586. Da verehrten viele Zeitgenossen Jeremias die Himmelskönigin. Auch sie wurde bei den Kanaanitern als eine Götterhure verehrt und weiter als Göttin des Abendsterns. Die Venus. Diese Göttin stand ganz besonders in Verbindung mit Sidon, wie wir sehen aus 1. Könige 11, 5, 33. Was vielleicht auch noch hinzuzufügen ist, wir finden ja in allen Religionen diesen Hang zur Verehrung einer Göttermutter. Obwohl da ja keine wirkliche Wahrheit dahinter steht. Ja? Wir haben gesehen, bei Gott als Vater, da steht die Religion, da steht die Realität dahinter, dass Gott Vater ist, und bei dem Sohn Gottes, wenn Baal als Sohn Gottes verehrt wird, sehen wir, dass ursprünglich die Wahrheit dahinter steht, dass es tatsächlich Gott, den Sohn, gibt. Aber wie ist das mit der Göttermutter? Diese Verehrung geht eigentlich zurück auf 1. Mose 3. Eva ist ja gefallen. Durch sie kam das Problem der Sünde auf. Aber als Gott dann die Verheißung gegeben hatte, in 1. Mose 3, Vers 15, zur Schlange sprechend, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hier kündigt Gott an, es wird einmal ein Nachkomme von Eva erscheinen und er wird die Macht des Bösen besiegen. Eigentlich hätte Adam damals seiner Frau einen neuen Namen geben können. Denn durch den Sündenfall kam ihr der Tod in die Welt. Da hätte er sie nennen können Mavet, Tod. Aber nach dieser Verheißung gibt Adam seiner Frau zwar einen Namen, einen neuen Namen, aber der heißt genau das Gegenteil. Vers 20. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Chava. Eva, denn sie war die Mutter aller Lebendigen. Chava, in Griechisch ausgesprochen Eva, heißt Leben. Warum gibt er ihr nicht den Namen Tod, sondern Leben? Weil Adam glaubte an die Verheißung Gottes, dass trotz des Sündenfalles Gott einmal den Erlöser senden wird. Und dieser tiefe Glaube Adams kam in dieser Namensgebung zum Ausdruck. Vorher hieß ja seine Frau Isha, Männin, 1. Mose 2, Vers 23. Das war ein Wortspiel, weil sie vom Mann genommen ist, hieß sie Isha, Ish heißt Mann. Nun hat sie den Namen Chava, Leben. Nun wussten die weiteren Nachkommen in der Menschheit, wussten bis auf Noah, Eva ist die Mutter aller Lebendigen. Aus ihr kommt diese Linie, die schließlich zu dem führen wird, der Leben bringen wird und den Satan besiegen wird. Aber wieder durch die Perversion im Denken, wir haben in Römer 1 davon gelesen, die haben sich für Weise ausgegeben und sind zu Toren geworden. Und sie haben die Wahrheit verdreht in die Lüge. Und so kam eben sehr früh diese Verehrung Evas als eine Göttermutter, die Leben gibt. Und darum werden diese Göttinnenvorstellungen in den alten Völkern immer wieder mit der Betonung auf die Fruchtbarkeit, auf das Leben spenden, eben ausgerichtet. Und das findet sich immer wieder eben bei Asherah oder Astarte, immer wieder diese Beziehung eben zum Leben, aber so pervers, eben weil wir gesehen haben, Asherah war eigentlich eine Götterhure und desgleichen Astarte. Dann haben wir auf dem Blatt noch ausgelassen, unter dem dritten Punkt, Dagan oder Dagon. Diesen Gott kennen wir als Gott der Philister in Richter 16, 23. Dann auch 1. Samuel 5, Vers 1 und folgende, wo wir die Geschichte haben, die Bundeslade, die gestohlen wurde, wurde ins Haus Dagons gestellt. Dagon wurde verehrt in der kananitischen Religion als Vater von Baal. Und darum verstehen wir also, Dagon war also offensichtlich bei den Philistern identisch mit eben El, den wir unter Punkt 1 schon behandelt haben. Die Philister kamen ja ursprünglich aus der Ägäis, sind die eingewandert, aber auch dieses Volk hat dann die kananitische Religion mit gewissen örtlichen Anpassungen übernommen. Und so ist also Dagon der Hauptgott der Philister. Wir finden in der Bibel auch Ortsnamen, wie zum Beispiel Beth Dagon in Josua 15, 41. Und dann ein anderer Ort, ein Beth Dagon in Josua 19, 27, im Stammesgebiet von Aser. Ja, so viel zu Dagon. Dann gehen wir weiter auf dem Blatt, was wir noch nicht behandelt haben, Anat. Diese Göttin Anat wurde in Kanaan und Ägypten verehrt. Sie gilt als Tochter Els. Also Baal war ein Sohn Els, Anat eine Tochter. Sie wurde verehrt als Kriegsgöttin, als Himmelsgöttin, als Herrscherin der Götter. Starke Betonung auf Jugendlichkeit. Würde sehr gut passen zu den heutigen Idealen, ja. Also es passt absolut zum Anat-Kult. Lebens- und Gebärkraft. Gebärkraft ist heute weniger wichtig, aber Lebenskraft, ja. In Ugarit spricht man wörtlich in den Texten von der Jungfrau Anat. Auch wieder interessant, wenn wir denken an den Madonnenkult. Jungfrau Anat, obwohl sie aber beschrieben wird, auch wieder als eine Götterhure. Das ist für die kein Problem, das bringen die alles zusammen. Das gehört zu dieser unglaublichen Flexibilität der Religionen, dass sie mit Widersprüchen kein Problem haben. Das findet man auch im Gespräch mit Hindus. Da können totale Gegensätze ausgeübt und geglaubt werden, für sie kein Problem. Im Hinduismus sind Widersprüchlichkeiten gerade einen besonderen Ausdruck von Religiosität. Diese Anat wird dargestellt bei den Kananitern als blutrünstige, mit Schädeln geschmückte Göttin, die sich am Niedermetzeln förmlich berauschen kann. Wie gesagt, sie war die Schwester von Baal in ihrer Vorstellung, aber auch seine Geliebte. Und merken wir, wie pervers die ganze Religion ist. Das ist nichts anderes als Inzest. Sie wird dargestellt als Kuh und Baal als Stier. Wir werden dann noch sehen, sie ist die Besiegerin des Gottes Mot. Mot heißt übrigens Tod. Mot, Mavet, das ist das Gleiche. Dem Mörder Baals. Sie hat also ihren Bruder Baal zu einer Gelegenheit in der Mythologie gerecht. Man findet diese Göttin in Ortsnamen. Wir finden in Josua 9, Vers 32 den Ort Beth Anat, Haus von Anat. Und ebenso Richter 1, Vers 33. Nun gehen wir ein bisschen schnell weiter. Mot, diesen Gott habe ich schon erwähnt, sein Name bedeutet Tod. Er verkörpert die Sommerhitze und die Dürre im Land Kanaan. Also die Zeit so von Juli, August, das ist die Zeit der Sommerhitze, wo alles austrocknet, alles in die Dürre übergeht. Er gilt bei den Kananitern als Feind Baals. Einen weiteren Gott, der aber in der Bibel nicht so direkt erwähnt wird, Reshef, das ist der Gott der Pest, Wächter der Unterwelt. So dann Eshmun Shulma, das ist der Gott der Gesundheit, des Wohlergehens, Also Gesundheit und Wohlergehen war auch für die Kanaaniter ein Ideal, nicht nur in unserer Gesellschaft. Koschar war der Gott der Handwerker und Erfinder, der Urheber von Dichtung, Magie, Musik, Fischereigeräte, Goldschmied. An wen erinnert Koschar? An Tubal-Kain. Merken wir, aus der Zeit vor der Sintflut, ein sehr erfolgreicher Nachkomme von Kain wird erwähnt in 1. Mose 4. Ich lese ab Vers 19. Und Lamech, das ist der siebte in der Linie von Kain, und Lamech nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada und der Name der anderen Zilla. Und Ada gebar Jabal, dieser war der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und der Name seines Bruders war Jubal, dieser war der Vater aller der, welche mit der Laute und der Flöte umgehen. Und Zilla, auch sie gebar Tubal-Kain, ein Hämmerer von allerlei Schneidewerkzeug aus Erz und Eisen. Also der große Künstler aus der vorsintflutlichen Zeit, das war Tubal-Kain. Und offensichtlich in der Erinnerung über Noah Ham hat man diesen Tubal-Kain vergottet als Koschar und gleich noch mit Jubal auch noch vereinigt. Denn Jubal war ja der Vater der Musiker, haben wir eben gelesen. Und das findet also Ausdruck in Koschar, dem Gott der Handwerker, Musiker und Erfinder. Und der Goldschmiede, ja. Das war also sehr oft in diesen alten Religionen, dass Personen, die wir aus der Bibel kennen, dass die später vergottet worden sind. Nicht nur Eva, auch andere. Horon wurde verehrt als Gott der Unterwelt. Wir kennen ihn aus Ortschaftsnamen in der Bibel, Josua 10, Vers 10. Und die anderen Stellen auf dem Blatt enthalten den Hinweis auf Bet-Horon, Haus des Horon. Chemosh oder Kamosh war der Nationalgott der Moabiter. Zum Beispiel in 4. Mose 21, 29, in Richter 11, 24 und so weiter. Er wurde bei den Moabitern als Königs- und Kriegsgott verehrt. Milkom war die Nationalgottheit der Ammoniter. Milkom heißt König. Diesen Gott finden wir erwähnt in 1. Könige 11, 5 bei Salomo, 2. Könige 23, 13 und so weiter. Chemosh und Milkom sind also lokale Erscheinungsweisen desselben Gottes. Und man kann diese Götter wohl identifizieren mit Baal bei den Kanaaniten auf der anderen Seite des Jordans. Jephtha in seiner langen diplomatischen Rede in Richter 11 bezeichnet Chemosh als Gott der Ammoniter. Also dieser Chemosh, Nationalgott der Moabiter, nennt Jephtha Gott der Ammoniter. Und das zeigt eben diese Identität zwischen Chemosh und Milkom, das war austauschbar. Aber interessant ist Folgendes, Jephtha spricht nicht von einem Götzen, sondern von einem handelnden Wesen. Denn er sagt dort in Richter 11,24, warum wollen wir uns eigentlich mit euch streiten, wir Israeliten mit euch Ammoniter? Chemosh hat euch euer Land gegeben und Jahwe hat uns unser Land gegeben. Also er spricht über Chemosh wie über eine wirklich handelnde Person. Nun, das ist auch richtig so, denn wir müssen immer bei den falschen Religionen unterscheiden zwischen dem Götzenbild und den geistigen Realitäten, die dahinter sind. Der Götze, das ist reine Materie, da kann man den Fuß reintreten und das Gebilde geht kaputt, es geschieht nichts. Aber die Bibel sagt, dass hinter den Götzen sich Dämonen, gefallene Engel, verehren lassen. Und so wird das ausdrücklich gesagt in 1. Korinther 10, Vers 20, dass das, was die Heiden ihren Götzen opfern, das opfern sie nicht Gott, sondern den Dämonen. Und so bezeichnet Jephtha also Chemosh als den gefallenen Engelfürsten an der Spitze der Ammoniter. In Epheser 6, Vers 12 werden die gefallenen Engel ja bezeichnet als Fürstentümer und Gewalten und auch weiter als Weltbeherrscher dieser Finsternis. So sehen wir, dass also gefallene Engelfürsten über verschiedene Stämme und Völker regieren. Zum Beispiel in Daniel 10 wird gesprochen über den Fürsten von Persien. Und im Zusammenhang wird deutlich, das ist ein Engel, der damit gemeint ist. Oder im gleichen Kapitel der Fürst des Königreiches Griechenland. Und das ist auch im Zusammenhang ein Engel, der eben hinter dem Herrscher von Griechenland als dämonische Macht stand. Und die Beziehung ist sehr direkt, denn das war von alters her war das sehr üblich, dass sich Politiker eben durch Wahrsager und durch Medien, spiritistische Medien, beraten ließen in ihren Entscheidungen. Und so kann man zeigen, wie eben diese Beeinflussung aus der Welt der Finsternis in die Politik, in die Weltherrschaft eine sehr direkte Beeinflussung ist. Und das ist auch heute noch so. Von Ronald Reagan weiß man das sehr genau, dass er, dass für ihn die astrologische Beratung sehr wichtig war. Und auch andere große Leute. Und dort sieht man diese direkte Inspiration sehr offensichtlich. Und bei anderen ist es viel versteckter. Ja, wir gehen weiter. Tammuz, das war eine sumerische Vegetationsgottheit. Tammuz war der Liebhaber der Göttin Ishtar oder Astarte, die wir vorhin behandelt haben. Und es gibt bei den Babylonen einen Mythos, der davon berichtet, dass ein Verrat der Ishtar dazu führt, dass Tammuz sterben musste. Und so haben die Babylonier dann einen Kult entwickelt, alljährlich, wenn die Vegetation vertrocknet, vorbei ist, im jahreszeitlichen Wechsel, da haben die Frauen den Tod von Tammuz als Fruchtbarkeitsgott beweint. Und nun in Hesekiel 8, Vers 14 wird berichtet, wie Hesekiel in der Vision sieht, wie Israeliten, Juden, im Tempel Gottes in Jerusalem den Tammuz beweinten, also diesen Kult durchführten. Hesekiel 8, Vers 14, und er brachte mich an den Eingang des Tores des Hauses des Herrn, das gegen Norden ist. Und siehe, dort saßen die Frauen, also Jüdinnen, welche den Tammuz beweinten. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Du sollst noch weitere, noch größere Gräuel sehen als diese. Tammuz wurde offensichtlich damals identifiziert mit Baal, weil da gab es einen gleichen Kult, wie wir gleich noch sehen werden. Von Baal als Fruchtbarkeitsgott, der stirbt und später wieder aufersteht. Also, wir kommen da gleich darauf, gehen aber zuerst noch weiter zu den Astralgöttern. Die Kanaaniter haben auch die Sonne angebetet. Die Gottheit Shemesh, das heißt Sonne auf Hebräisch, kommt in Ortsnamen vor. So haben wir in Josua 15, 17 zum Beispiel den Ort Ein Shemesh, Quelle der Sonne. Oder wir haben den Namen Beit Shemesh, Sonnenhaus, in Josua 15, Vers 10 und anderen Stellen. Oder Ir Shemesh, Sonnenstadt, Josua 19, 41. Ja, das sind alle diese kanaanitischen Ortschaftsnamen, die dann unter Josua erobert wurden. Oder Ir Shemesh, Sonnenstadt, Josua 19, 41. Ja, das sind alle diese kanaanitischen Ortschaftsnamen, die dann unter Josua erobert wurden. Auch der Mondkult wurde betrieben. Im Alten Testament findet man die Spuren zum Beispiel im Ortsnamen Jericho. Denn Jericho kommt von Jareach und das heißt Mond. Also Jericho kann man übersetzen mit Mondstadt, Josua 6. Das war die erste Stadt, die gefallen ist bei der Eroberung durch Israel. Weiter sieht man auch, dass der Tierkreis, also die Sternkonstellation der Astrologie, als Götter verehrt wurden. 2. Könige 23, Vers 5. Oder überhaupt allgemein die Sterne. In der gleichen Stelle, 2. Könige 23, Vers 5. Und so ist diese ganze Astrologiegläubigkeit von heute ist nichts anderes als pures Heidentum. Nun kommen wir zu ein paar Mythen, die man in diesen Texten von Ugarit im 20. Jahrhundert entdeckt hat. Ich erwähne drei. Baals Kampf gegen Jahr. Es gibt einen Text aus dem Baal-Zyklus in Ugarit. Jam, das ist der Gott des Meeres. Jam heißt auf Hebräisch Meer. Mit der Erlaubnis von El greift Jam den Baal an. Aber Jam wird von Baal mit magisch wirksamen Waffen besiegt. Also, man könnte meinen, man sei im Kino, ja, bei Star Wars und so weiter, ja? Wo mit Schwertern, die da Licht aussenden und töten können, das sind diese magisch wirksamen Waffen. Baal kann danach königliche Würde an sich nehmen. Und dieser Mythos hatte für die Kanaaniter eine bestimmte Bedeutung. Das Meer, das brausende Meer, ist der Inbegriff des Chaos. Die Bedrohung, die Instabilität. Aber Baal als einer ihrer wichtigsten Götter oder überhaupt der wichtigste, der sei die Garantie für Ordnung und Sicherheit. Und darum dieser Mythos Baal, der schließlich Jam besiegen kann mit Magie. Ein anderer Mythos, der Palastbau Baals. Da wird geklagt, Baal habe im Gegensatz zu den anderen Göttern keinen Palast. Anat, seine Schwester, verhandelt mit El, dem Vater von Baal, über diese Angelegenheit. Baal und Anat beklagen sich darauf bei Asherah. Baal klagt, ihm werde kein anständiges Essen serviert. Asherah und Anat bringen ihr Anliegen vor El, den Hauptgott. El gibt nun die Erlaubnis und in 7 Tagen wird ein Palast, beziehungsweise ein Tempel, das hebräische Wort Hecha, das oft für Tempel benutzt wird, bedeutet nämlich gleichzeitig auch Palast. In 7 Tagen wird ein Palast, beziehungsweise Tempel, gebaut. Baal weiht das Heim mit einem Gastmahl ein. Nun, was ist der Sinn dieses Mythos? Die Kanaaniter wollten damit sagen, ein Gott braucht einen Tempel oder einen Palast, um Ordnung und Sicherheit garantieren zu können. Mit anderen Worten, wenn man diese Götter nicht verehrt mit einem Tempel, dann kann man nicht garantieren, dass es politische und soziale Stabilität gibt. Das ist die Motivation, um diese Götter zu verehren. Und das ist auch bis zum heutigen Tag in den verschiedenen Religionen sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel habe ich das so direkt erlebt. Ich war in Indien und habe ein Ehepaar kennengelernt, das aus dem Hinduismus ausgestiegen ist. Beide haben sich bekehrt. Aber die kamen unter ganz starken Druck von ihren Angehörigen, weil die Angst haben, weil dieses Ehepaar nun nicht mehr diese in ihrer Familie speziell verehrten Götter ehren, dass das eben Unglück über die Familie bringt. Und aus dieser Angst heraus machen die dauernd Druck auf diese Jungbekehrten, dass sie wieder zurückkommen in den Hinduismus. Also das sieht man auch hier, diese Angst, ein Gott muss verehrt werden, sonst bringt das Unglück. Ein dritter Mythos, der Kampf zwischen Baal und Mot. Baal fühlt sich als Herrscher sicher. Er hat jetzt einen Palast. Er lässt seinem Feind Mot vom Palast berichten. Und dann kommt es zum Kampf. Da geht also Star Wars wieder los. Mot wird besiegt und muss hinab ins Totenreich. Dann kommt eine Lücke im Text und dann erfährt man, dass Baal auch stirbt. Das weiß man nicht genau, warum Baal totgeschlagen wird. Aber Baals Schwester Anat hat Sehnsucht nach ihrem Bruder. Sie tötet Mot. Dann kommt wieder eine Lücke im Text. Und danach liest man, wie Baal wieder heraufsteigt aus dem Totenreich und sich auf seinen Thron setzt. Es gibt einen erneuten Kampf. Mot wird wieder getötet und muss wieder ins Totenreich. Nun, das ist der Vegetationsmythos. Die Sommerhitze und die Dürre im Land Kanaan wird symbolisiert durch Mot, den Gott des Todes. Und das steht im Gegensatz eben zum Aufleben der Vegetation durch Früh- und Spätregen von Oktober bis April. Und also von Herbst bis Frühjahr. Und diese Vegetation wird eben bewirkt, nach kananitischer Ansicht, durch Baal. Und dieser Regen bringt dann die Ernte des Frühlings, zuerst die Gerstenernte, dann im Juni die Weizenernte und im Herbst dann die Traubenernte. Und so haben die Kananiter also den Wechsel der Jahreszeiten gesehen als ein ständiger Kampf von Baal gegen Jam. Einmal gewinnt der, einmal gewinnt der. Und darum durch die Prostitution zu Ehren von Baal sollte eben bewirkt werden, dass es immer wieder zur Vegetation kommt. Aber jetzt verstehen wir, dass durch die Einführung dieser Religion in Israel unter Ahab in dem ausgedehntesten Maß, das hat die ganze Moral Israels vollkommen kaputt gemacht. Ja, die 10 Gebote haben ganz klar gelehrt, du sollst nicht Ehe brechen. Und in den Büchern Mose wird auch das Eheleben im Detail sehr genau geregelt, sodass es etwas Schönes ist, das unter dem Segen Gottes steht. Auch die Sexualität als geschützt im Rahmen der Ehe wird alles schön erklärt, aber durch diesen Baalskult wurde die Treulosigkeit der Ehebruch richtig en masse in Israel eingeführt und hat die ganze Moral kaputt gemacht. Also sehr ähnlich, was geschehen ist bei uns seit den 60er Jahren mit der sexuellen Revolution. Da haben wir also wirklich eine ganz eindrückliche Parallele. Und gleichzeitig mit dieser Wende ab den 60er Jahren kam auch dieses massenhaft sich abwenden von dem Gott der Bibel und von den Normen der Bibel. Also da haben wir eine ganz interessante Parallele. Aber schließlich hat das für das Nordreich Israel geführt zu dem Untergang von Samaria 721 und im Süden Untergang von Jerusalem 586. Das fordert Gottes Gericht heraus, ganz direkt. Nun haben wir einiges Rüstzeug, um das Weitere besser zu verstehen. Auf der zweitletzten Seite haben wir den Titel Jahwe, der Herr, kontra Kanaans Götter. Ich habe schon erklärt, oder angedeutet, die Religionskritik der Bibel. Im Zentrum des israelitischen Tempels, innerhalb der Bundeslade, lagen die Tafeln der 10 Gebote. Also diese Tafeln, die radikalste Verurteilung aller anderen Religionen darstellt. Erstes Gebot, keine anderen Götter. Zweites Gebot, keine Verehrung der Natur, Statuen und Bilder. Wenn das die Leute realisieren würden. Ich habe vor kurzem ein Problem gehabt mit einem Lehrer einer meiner Töchter. Und zwar wegen dem Fach Religion und Ethik. Und zwar wollte er Meditation durchführen. Aber ich sagte, das möchte ich nicht für unsere Tochter. Ah, sie greifen den Unterricht an. Nein, ich möchte das nicht für meine Tochter. Ich habe nicht den ganzen Unterricht auf den Kopf gestellt. Und dann hat er sich aber dargestellt, das ist doch kein Problem und das sei gar keine buddhistische Meditation, das sei einfach so Meditationstechnik und übrigens sei er auch ein Protestant und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, dann sind für Sie die 10 Gebote auch sehr wichtig. Ja, natürlich. Ja, das erste Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, also so würde ich dann auch wieder nicht verstehen und so, ja. Ich habe dann erklärt, das goldene Kalb, das war gerade der Bruch dieses Gebotes. Ja, also so würde ich es auch wieder nicht verstehen, ja. Ja, wie kann man sagen, für mich sind die 10 Gebote wichtig, wenn man dann schon beim ersten Gebot kneift? Aber das ist dieses unkonsequente Denken heute, wo man alles miteinander vermischen kann und man merkt die Widersprüche nicht mehr. Sehr religiös, ja. Nun, schauen wir, die Religion der Kananiter war also am schlimmsten eingefallen in Israel in der Zeit von Ahab, 1. Könige 16, 17, 18 und so weiter. Aber da kommt es zu dieser Konfrontation in 1. Könige 18 zwischen Elia, dem Gott, dem Prophet des wahren Gottes, und den Baalspriestern auf dem Karmel. Und da wird deutlich gemacht, Baal ist ein Versager. Denn Baal kann keinen Blitz vom Himmel werfen, Feuer vom Himmel, obwohl er der Blitz- und Regengott war. Aber Jahwe kann es, denn das Feuer kommt auf das Gebet, auf das schlichte Gebet von Elia. Und in dieser Zeit gab es 3,5 Jahre keinen Regen mehr in Israel. Oh, schön dumm, das hätte doch die fruchtbarste Zeit sein sollen, denn Israel hat ja jetzt das Baalsritual durchgeführt. Aber auf das Gebet von Elia hin gab es keinen Regen mehr in Israel. Und wer kann am Ende der Geschichte da auf dem Karmel schließlich Regen geben? Im Überfluss, das war der Gott Israels. Aber merken wir, wie hilfreich es ist, den Hintergrund der Religion ein bisschen zu kennen, da merkt man, das ist alles eine Parodie über die Religion der Kanaaniter. Da spottet der wahre Gott über den Götzendienst. Und Elia hat auch gespottet. Ja, ihr müsst ein bisschen lauter rufen, vielleicht schläft er gerade, euer Baal. Oder er ist auf der Reise, oder ist in Gedanken versunken. Ja, und auch dann in 2. Könige 1 habe ich nochmals 2 Fälle, wo unter Elia Feuer vom Himmel kommt und seine Gegner verbrennt. Auch wieder um zu zeigen, wer kann Blitz vom Himmel geben? Nur der wahre Gott. In 1. Könige 18 haben wir eben die Geschichte, wie Elia bittet um Dürre, aber Baal kann keine Fruchtbarkeit wirken. Baal ist ein Versager, aber der Herr kann es am Ende von 1. Könige 18. Nachdem er selbst die Dürre bewirkt hatte. Und nicht etwa Mot. Auch nicht später bei der Hungersnot in Samaria, 2. Könige 6, 25. Auch nicht später bei der Hungersnot von 7 Jahren, die in 2. Könige 8 erwähnt wird. Es ist eindrücklich, genau in dieser Zeit von Ahab und seinen Nachfolgern hat Israel so zu kämpfen mit Hungersnot. Und da wird deutlich, wer wirklich die Fruchtbarkeit in der Hand hat. Ja, denn es wird auch gezeigt, Jahwe ist Versorger in Not. Er kann Brot und Fleisch für Elia liefern. 1. Könige 17. Selbst in der größten Not, wo alle hungern, Gott kann die Seinen versorgen. Er wirkt Öl und Mehl in Sarepta. Das ist im Libanon, wo auch die Kanaaniter waren. Aber nur für diese Witwe, die gottesfürchtig war. 1. Könige 17. Dann ist es Jahwe, der Kuchen und Wasser für 40 Tage geben kann, 1. Könige 19, eine so wirkungsvolle Speise, dass Elia dann 40 Tage und 40 Nächte reisen kann, in der Kraft dieser Speise von Gott. Wir finden auch in 2. Könige 4, 1 bis 7, diese Geschichte von Ölvermehrung zur Schuldentilgung. Nicht Baal hat das Öl gewirkt, sondern der Gott Israels. Oder Mehl, Frucht der Erde, als Mittel gegen den Tod im Topf in der Geschichte von 2. Könige 4, Vers 38 bis 41. Durch Elisa, ja? Dann auch die Brot- und Kornvermehrung in 2. Könige 4, 42 durch Elisa. Genau in der Zeit des Baalskult. In der Hungersnot wird gezeigt, wer kann sogar übernatürlich Brot vermehren. Oder die Speisung der Feinde. Eine eindrückliche Geschichte in 2. Könige 6, 22. Die feindliche Armee der Syrer wird von dem Gott Israels gespiesen und dann dürfen sie heimgehen, anstatt kriegen. Auch die Hungersnot in Samaria, die so dramatisch endet, 2. Könige 7, ist ganz deutlich auf den Gott Israels zurückzuführen. Es ist auch Jahwe, der Sunamitin die Lebensgrundlage zurückgibt. In 2. Könige 8 ist das. Dann, Jahwe kann aus dem Tod Leben erwecken. Elia erweckt einen Knaben aus dem Tod. 1. Könige 17, 17 bis 24. Und Elisa kann dasselbe auch in der Kraft Gottes, 2. Könige 4, 8 bis 37. Und noch beim Tod von Elisa wird noch jemand auferweckt, 2. Könige 13, 20 bis 21. Noch nie im ganzen Alten Testament wurden Tote auferweckt. Nur hier. als es zu einer Auseinandersetzung kam mit der Religion der Kanaaniter. Und da glaubte man an Baal, einen Gott, der auferstehen könne aus dem Tod. Ja, woher hat er Kraft für die Auferstehung? Nur der Gott Israels kann Menschen aus dem Tod heraufholen. Also auch das ist ganz bewusst von Gott so gewirkt worden in dieser Zeit, um deutlich zu machen, wer der wahre Gott ist. Wir haben gesehen, dass man bei den Göttern Kanaans, bei El, auch vertraute, dass man Nachkommen bekommen könnte. Aber wer kann eine unfruchtbare Frau mit Nachkommen beschenken? Nur der Gott Israels. In der Geschichte von 2. Könige 4, 8 bis 17. Ja, diese sunamitische Frau. Jahwe kann heilen, sogar Aussatz. 2. Könige 5, das ist die Geschichte von Naaman. Und so muss man also all diese Geschichten sehen bei Elia und Elisa unter dem Hintergrund dieser Mythen, die ich vorhin kurz beschrieben habe. Also auch wenn es darum geht, der Gott Israels kann eine Quelle gesund machen und Tod und Unfruchtbarkeit ein Ende setzen, 2. Könige 2, 19 bis 22. Weiter wird deutlich, nicht die Götter Kanaans, sondern der Gott Israels ist Herr über die ganze Natur. Er kann Raben senden, um Elia zu speisen. Er kann einen starken Wind, ein Erdbeben, ein Feuer, ein Säuseln bewirken am Sinai für Elia. 1. Könige 19, 11. Er kann einen Löwen brauchen, um jemanden zu töten, der seinem Wort nicht gehorcht hat. 1. Könige 20, 36. Er hat den Zufallstreffer in der Hand, als ein Soldat so aufs Geratewohl den Pfeil abschießt und er trifft Ahab genau an der richtigen Stelle. Und dieser Götzendiener muss sterben. Also Gott hat den Zufall in der Hand. Er kann auch den Jordan teilen bei Elia und Elisa, 2. Könige 2. Er kann Bären einsetzen zum Gericht, 2. Könige 2. Und so weiter und so fort. In diesen Geschichten von Elia und Elisa sehen wir auch, wie Gott die Zukunft ganz genau kennt. Habe ich hier all die Stellen aufgeführt, oder fast alle. Und wir finden also in diesen Geschichten genau diese Machtvollkommenheit, die die Kanaaniter ihren Göttern zugeschrieben haben, aber wirklich bewiesen, nicht als Mythos, sondern als Geschehene, als wirkliche Geschichte, da im Alten Testament. Übrigens, in den Texten von Ugarit wird Baal auch beschrieben als der Wolkenreiter, als der Gott, der auf den Wolken kommt. Ausgerechnet in dieser Zeit haben wir Elias Himmelfahrt. Ja, wie der wahre Gott Elia zu einem Wolkenreiter macht. Nun, wollen wir zum Schluss noch ganz kurz eben sehen, was die Religionen wirklich sind in der biblischen Darlegung. Eine biblisch begründete Religionsgeschichte sieht so aus. Hinter den Götzen der Heiden stehen Satan und seine Dämonen. 1. Korinther 10, Vers 20. Satan möchte sich als höchsten Gott verehren lassen. Jesaja 14, Vers 12. Die Religion der Menschen sind eine Perversion. Die Herrlichkeit des einen wahren Gottes wird vertauscht in verwesliche Menschen, Tiere oder einfach mit der Schöpfung, mit der Natur identifiziert. Römer 1, Vers 18 und folgende. Satan kopiert die Verehrung Gottes zu seinen Gunsten. Er kopiert den himmlischen Tempel, den es wirklich gibt, Offenbarung 11, Vers 19, und darum haben die Kanaaniter auch Tempel gehabt. Er kopiert die Opfer, die Anbetung, das Gebet, den Priesterdienst, das Prophetentum, die Heilige Schrift, eben in Schriften mit Mythologie. Und er benutzt auch all die Geschichten, die die Menschheit noch wusste von der Erschaffung der Welt, Sündenfall, vorsintflutliche Kultur, Sintflut, Turmbau, Sprachenverwirrung. Denn all diese Dinge findet man in den Mythen weltweit bei den verschiedenen Völkern und eben auch bei den Kanaanitern findet man vieles davon. Nun muss ich aber schließen mit auf Seite 4, dem untersten Titel, Bibelkritik und kananäische Religion. Die liberale Theologie hat eigentlich den Angriff auf den Glauben in der schlimmsten Weise gemacht über die bibelkritische Sicht des Alten Testaments. Also wenn man an der Uni irgendwo Theologie studiert, dann lernt man Folgendes. Der Glaube Israels sei nur eine Variante der kananäischen Religion. Also der Gott Israels sei eigentlich ein kananitischer Gott gewesen, den die Israeliten übernommen haben und zum Hauptgott gemacht haben. Und so kann man also sagen, diese bibelkritische Religionsgeschichte stellt den radikalsten und totalsten Angriff auf alle Fundamente des biblischen Glaubens dar. Und das ist auch die Überzeugung von vielen säkularen Altorientalisten, Archäologen und so weiter. Die sehen also den Glauben der Juden und dann der Christen, das ist ja der gleiche Gott. Der Gott des Alten Testaments ist der Gott des Neuen Testaments. Das sehen sie einfach als so in der Entwicklung entstanden aus der kananäischen Religion. Aber das Alte Testament ist von Anfang bis zum Ende eine Verspottung der kananäischen Religion. Und da wird deutlich gemacht, dass eben der Gott Israels ein heiliger Gott ist, der eben auch die Ehe gestiftet hat und auch die Heiligkeit der Ehe fordert, der eine ganz andere Moral lehrt, als eben diese Religionen, die eine Perversion sind. Wir haben in Römer 1 gelesen, dass gerade durch die Pervertierung der Religionen ist auch die Unmoral und auch die Homosexualität so richtig aufgekommen. Und da sehen wir auch wieder eine interessante Parallele in unserer heutigen Kultur, wo man sich so von dem Gott der Bibel abgewandt hat und genau diese Dinge wieder übernimmt, was man in dieser Religion, was wir da gesehen haben. Und genau in unserer Zeit kommt die Homosexualität wie eine Flutwelle, wie ein Tsunami über unsere Kultur. Das muss so sein. Das gehört zusammen. Das sind geistliche Gesetzmäßigkeiten, aber das zeigt uns umso mehr, wie wir mit diesem Multikulti-Trend nicht mitmachen dürfen. Wir kennen eine christliche Toleranz. Und die heißt, ich liebe auch die Menschen, die anders glauben und anders denken als ich. Weil Gott alle Menschen liebt. Aber ich habe für mich die völlige Überzeugung, dass der Glaube an Jesus Christus der einzig wahre Glaube ist. Dass die Bibel die alleinige Wahrheit bringt. Diese Überzeugung, die dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Aber das hat nichts mit Intoleranz zu tun. Intoleranz im bösen Sinn ist die Intoleranz, wo man den anderen anfeindet, weil er anders denkt. Den anderen hasst, dem anderen Übles tut. Aber das Evangelium lehrt uns gerade, unsere Feinde zu lieben. Gutes tun denen, die uns hassen und die uns verfolgen und die uns verleumden. Und da wird auch deutlich, dass eben der Gott der Bibel ein anderer Gott ist, als der Gott in all diesen Religionen, die auch heute wieder Bedeutung bekommen bei uns. Ja, wir wollen schließen.